Die Zeit, als ihm das Geld ausging, brach in jenem Land eine große Hungersnot aus und er hatte nicht genug zu essen. Da überredete er einen Bauern, ihm Arbeit zu geben, und er durfte dessen Schweine hüten. Der junge Mann war so hungrig, dass er die Schoten, die er an die Schweine verfütterte, am liebsten selbst gegessen hätte, aber niemand gab ihm etwas. Schließlich überlegte er und sagte sich, daheim, bei meinem Vater haben die Tagelöhner mehr als genug zu essen und ich sterbe hier vor Hunger. Ich will zu meinem Vater nach Hause gehen und sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und auch gegen dich und ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Bitte stell mich als einen deiner Tagelöhner ein. So kehrte er tatsächlich zu seinem Vater nach Hause zurück. Er war noch weit entfernt, als sein Vater ihn kommen sah. Voller Liebe und Mitleid lief er seinem Sohn entgegen, schloss ihn in die Arme und küsste ihn. Sein Sohn sagte zu ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und auch gegen dich und ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Aber sein Vater sagte zu den Dienern, schnell, bringt die besten Kleider im Haus und zieht sie ihm an, holt einen Ring für seinen Finger und Sandalen für die Füße und schlachtet das Kalb, das wir im Stall gemästet haben. Denn mein Sohn hier war tot und ist ins Leben zurückgekehrt. Er war verloren, aber nun ist er wiedergefunden und ein Freudenfest begann. Währenddessen war der ältere Sohn draußen auf den Feldern und arbeitete. Als er heimkam, hörte er Musik und Tanz im Haus und fragte einen der Diener, was da los sei. Dein Bruder ist wieder da, erfuhr er. Und dein Vater hat das Kalb geschlachtet, das wir gemästet hatten, und gibt nun ein großes Fest. Wir feiern, dass er wohlbehalten zurückgekehrt ist. Da wurde der ältere Bruder zornig und wollte nicht ins Haus gehen. Sein Vater kam heraus, redete ihm zu, aber er sagte, all die Jahre habe ich schwer für dich gearbeitet, Vater, und dir nicht ein einziges Mal widersprochen, wenn du mir etwas aufgetragen hast. Und in dieser ganzen Zeit hast du mir nicht einmal eine junge Ziege gegeben, um mit meinen Freunden ein Fest zu feiern. Doch jetzt, wenn dein Sohn herkommt, nachdem er dein Geld mit Huren durchgebracht hat, feierst du und schlachtest unser bestes Kalb. Sein Vater sagte zu ihm, sieh, mein lieber Sohn, du und ich, wir stehen uns sehr nahe und alles, was ich habe, gehört dir. Wir mussten diesen Freudentag feiern, denn dein Bruder war tot und ist ins Leben zurückgekehrt. Er war verloren, aber jetzt ist er wiedergefunden.
So, damit ich euch jetzt sehe, muss ich die Brille wieder aufsetzen. Das Gleichnis vom verlorenen Sohn ist kein Bericht. Das ist also nicht etwas, was tatsächlich so stattgefunden hat. Das ist eine Geschichte, die Jesus erfunden hat. Und er hat sie erfunden und uns Menschen erzählt, damit wir was daraus lernen. Jesus weiß, wie es bei uns Menschen zugeht. Wie das läuft in unseren Familien, wie das läuft in unseren Arbeitsverhältnissen, auch in Gemeinden. Und er weiß, wie wir denken. Und wahrscheinlich sind ja ganz viele unter uns, die schon viele Predigten gehört haben über dieses Gleichnis, über diese Geschichte, die Jesus erfunden hat. Über den jüngeren, verlorenen Sohn und über seine Umkehr wahrscheinlich hauptsächlich, sagt ja auch die Überschrift dieser Geschichte. Ich benenne dieses Gleichnis heute mal um in das Gleichnis vom liebenden Vater. Denn um diesen liebenden Vater soll es heute gehen, in der Predigt hauptsächlich. Da haben wir schon auch das Stichwort gehört, Vater. Was fällt mir dazu ein, wenn ich das Wort Vater höre? Da fällt mir zuerst mein eigener Vater ein. Meinen eigenen Vater liebe ich, in Klammern, sogar sehr. Und ich weiß von ihm, dass er mich liebt. Und ich weiß von meinem Vater, ich weiß von mir, dass gesagt wird, dass ich meinem Vater sehr ähnlich bin. Zumindest vom Aussehen her. kann ich nicht so ganz selbst beurteilen, aber man hört das öfter mal. Und ich habe von meinem Vater viel Gutes gelernt. Aber weltweit geblickt, was fällt uns auf, wenn wir das Stichwort Vater hören? Was ist da erkennbar? Und ich muss sagen, dass ich gesehen habe, es ist eine nie dagewesene Vaterlosigkeit auf dieser Welt. Und ich muss das natürlich auch selbstkritisch sagen im Angesicht meiner Kinder, die da hinten sitzen. In unserer westlichen Welt gibt es viele zerbrochene Familien, in denen die Väter fehlen. Das ist eine Tatsache, den muss man ins Auge sehen. Ich habe ein Zitat gehört, gelesen, da sagt ein Junge Folgendes. Wie alt der Junge ist, weiß ich nicht, aber vielleicht so 10 oder 12, keine Ahnung. Der sagt, wer ist denn nun Vater für mich? Mein Erzeuger, der nichts von mir wissen will? Der Mann, mit dem Mutti jetzt zusammen ist? Oder mein Trainer, dem ich vertraue? Das sagt schon was, ne? Und wenn wir mal von Europa und der westlichen Welt weggucken, wir gucken nach Asien, wir gucken nach Afrika, wir gucken nach Südamerika, da gibt es ganz, ganz, ganz viele Kinder. Wir hatten auf der Autofahrt uns schon unterhalten über die Milliarden Weltbevölkerung und dass es ganz viele Kinder gibt, außer in Europa. Ja, und auch wenn es ganz viele Kinder gibt und dementsprechend auch ganz viele Väter geben muss, fehlt auch in dieser eben beschriebenen Gegend oder in den eben beschriebenen Gegenden tatsächlich erfahrbare, positive Vaterschaft. Das habe ich in einer Zeitschrift gelesen, dass Vaterschaft, also gelebte Vaterschaft, eigentlich auch nicht wirklich praktisch existent ist. Und trotzdem ist es Fakt, dass jeder Mensch sich danach sehnt, einen liebenden Vater zu haben. Es ist einfach so, jeder braucht die Liebe des Vaters. Jeder braucht einen Vater, zu dem er nach Hause kommen kann, den man fragen kann, der Antworten hat, der Rat weiß. Und das hat sich in der gesamten Menschheitsgeschichte auch nicht geändert. Wenn man mal in die Bibel guckt und wenn man in die Gegenwart guckt, auf unserer Welt derzeit, muss man feststellen, wir leben in der Endzeit. Das heißt, das Ende der Zeiten ist deutlich näher gekommen. Und wenn man die aktuellen Geschehnisse auf der Welt vergleicht mit den biblischen Beschreibungen über Endzeit, dann weiß man, dass es so ist. Und eins der Kennzeichen für die Endzeit ist das, steht in Matthäus 24, Vers 12, die Liebe wird in vielen erkalten. Und wenn man sich umguckt, ist das zu sehen, ganz eindeutig. Auch in Eisenhüttenstadt, auch in Frankfurt und überall, wo man hinguckt. Die Liebe wird in vielen erkalten. Und ich glaube, dass es noch schlimmer wird. Beobachtet dieses Phänomen mal die nächsten 10 Jahre. Ich behaupte aber jetzt, Gottes Vaterliebe ist der Gegensatz zu dieser fatalen Entwicklung. Seine Vaterschaft, die Vaterschaft Gottes, ist Vorbild für Vaterliebe. Seine göttliche Vaterliebe ist die Antwort und die Alternative für die verlorene menschliche Vaterliebe. Gucken wir jetzt mal in unsere aktuellen Verhältnisse, in unsere Familien, in unsere Gemeinden, in unsere Freundschaften. Da ist es so, oder auch bei uns selbst, da ist es so, es gibt viel Sehnsucht im Herzen, ein Vorbild zu haben, an dem man sich orientieren kann. Ein Vorbild, das zeigt, wie es geht und wie man es macht, das Leben. Die Sehnsucht ist da, nach einem, den man fragen kann. Viele von uns suchen einen geistlichen Vater oder man sagt auch Mentor dazu, einen Hirten, an dem man sich orientieren kann in Glaubensdingen, in Lebensfragen, von dem man weiß, der hat Antworten, der hat Weisheit, der beschäftigt sich mit dem Thema nicht das erste Mal. Kurz gesagt, wir sehnen uns nach einem Menschen, dem wir vertrauen können. Nach einem, der auch uns vertraut. Jetzt gibt es überall in der Stadt oder was weiß ich, in Frankfurt habe ich es gesehen, hier in Eisenhüttenstadt ist mir das nicht aufgefallen. Was steht da drauf? Religionsunterricht, Werbung, genau. Glaubt Gott an mich, genau. Und darum geht's. Wir suchen nach jemandem, der auch an uns glaubt, dem wir nicht egal sind, der sich für uns interessiert, der vor uns hergeht, der uns anleitet, der uns fördert, der uns zeigt, wie er sich Mitarbeit vorstellt in Familie, in Gemeinde und der auch Dinge wieder für uns in Ordnung bringt, die wir kaputt oder falsch gemacht haben. So, wie es ein Vater tun würde, den wir oder bei seinem eigenen Kind. Aber was erleben wir oft in der Realität? Gucken wir uns im Beruf an, das Berufsleben an. Was im Berufsleben zählt, ist Leistung. Und wenn du Leistung bringst, ist alles gut, dann kann man auch mal eine Prämie kriegen vielleicht. Aber wenn du mal keine Leistung bringst, wird das maximal 6 Wochen toleriert, dann ist das Krankengeld zu Ende und dann entweder kommst du wieder oder es wird kritisch. Also, wer nicht funktioniert, wird ausgewechselt. So ist das im Berufsleben. Und in der Gemeinde, da zählt auch Mitarbeit, also auch eine Leistung. Und in unseren Familien zählt Funktion. Man muss funktionieren als Mutter, als Erziehungsberechtigter, als Vater. Funktion ist alles, weil es muss funktionieren, weil sonst geht das mit den Kindern irgendwie nicht gut. Ja, und etliche unter uns sind nach vielen Jahren aktiver Mitarbeit, zum Beispiel in der Gemeinde, in einem Zustand des Ausgebranntseins. Sie haben gegeben, was sie hatten, sie haben gegeben, was sie konnten und fühlen sich jetzt leer und verbraucht. Und eigentlich sehnen sie sich nach neuer Kraft und nicht nur nach Worten. Und da ist mir die Bibelstelle eingefallen, weil es ist ja so bei uns Menschen, dass wir, wenn wir irgendjemand sehen, der da leidet und der da auf dem letzten Loch pfeift, dass wir sagen, ach, hier, klopf, klopf, wird schon wieder. Hab mal ein bisschen Mut, schlaf ein bisschen, nimm mal eine Tablette, dann geht es dir besser und alles schick, das wird schon wieder. So sind wir. Und jeder, der so eine Sätze hört und auch jeder, der so eine Sätze sagt, der weiß, es sind nur Worte. Und trotzdem sehnen wir uns danach, dass genau das passiert, dass es uns wieder besser geht, dass uns geholfen wird. In 1. Thessalonicher 1, Vers 5 steht, da ist ein Zitat von Paulus: Als wir euch die Botschaft brachten, geschah das nicht nur in Worten, sondern in Kraft und Heiligem Geist. Kraft. Das ist mehr als Worte. Worte und Kraft, wenn das beides zusammenspielt, dann kann da was passieren und danach sehen wir uns. Aber neue Kraft erhält man eben nicht nur aus Worten oder aus Taten, zu denen man sich dann tatsächlich vielleicht auch wieder ermuntert. Neue Kraft erhält man nicht durch Aktionen, die in einer Gemeinde stattfinden. Man kann nur neu gefüllt werden, indem man zur Ruhe kommt in den Armen unseres himmlischen Vaters. Bei ihm kann man sich erholen. In Matthäus 11, Vers 28 steht: Kommt her zu mir, die ihr müde seid und schwere Lasten tragt. Ich will euch Ruhe schenken. Das ist ein Versprechen, das wir bekommen haben, sogar schriftlich. Kommt her zu mir, die ihr müde seid und schwere Lasten tragt. Ich will euch Ruhe schenken. Der Vater im Himmel ist mehr an unserer Liebe zu ihm interessiert als an unserer Leistung in der Gemeinde oder in der Familie oder im Beruf. Der Vater im Himmel ist mehr an unserer Liebe zu ihm interessiert als an unserer Leistung. Es ist Gottes erste Sehnsucht, dass seine Kinder, also wir, zu ihm kommen und uns in seine Arme werfen, wie der verlorene Sohn. Auch wenn wir keine Leistung gebracht haben, auch wenn wir nur Dummheiten gemacht haben. Und jetzt fällt mir gerade ein Querverweis ein. Erinnert euch mal an den Bericht, also keine Geschichte, ein Bericht aus der Bibel, wo Jesus bei Maria und Martha eingekehrt ist. Und Maria und Martha, die waren ganz aufgeregt, dass Jesus bei ihnen da eingekehrt ist. Und dann fingen sie an. Martha ist sofort in der Küche verschwunden, hat ein Hühnchen gebraten und hat Tee aufgegossen und hat die Wohnung noch schnell gesaugt und was weiß ich, was er alles gemacht hat. Während die Maria sich dafür entschieden hat, sich bei Jesus hinzusetzen und ihm zuzuhören, was er zu sagen hat. Und jetzt kommt's. Wer bekommt von Jesus das Lob? Die fleißige Martha, die die ganze Wirtschaft gemacht hat, die Tee gekocht hat, die Abendbrot gemacht hat, die Brötchen geschmiert hat. Oder Maria, die gar nichts gemacht hat, sich aber um Jesus gekümmert hat. Sie ihm zugehört hat, ihm ihre Aufmerksamkeit gegeben hat. Maria hat das Lob gekriegt. Die hat nicht Braten gemacht, die hat nicht aufgeräumt, die hat nicht Stühle reingeschafft. Die hat sich zu Jesus gesetzt. Die hat das Lob bekommen. Also ein Beispiel dafür, dass es Gott nicht um Leistung geht, sondern um Beziehung. Ja, unser Vater im Himmel ist in erster Linie ein liebender Vater. Und nicht nur Arbeitgeber. Dass Gott wirklich unser liebender Vater ist und uns wie ein liebender und guter Vater liebt und nicht nur Arbeitgeber ist, der fordert, ist die tiefste Erfahrung, die wir mit Gott machen können. In keiner Religion der Welt wird die Gottheit, um die es da geht, als liebender Vater vorgestellt. Nur unser Gott stellt sich uns als liebender Vater vor zu seinen Kindern. Ich habe da ein paar Bibelstellen. Johannes 1, Vers 12. All denen, die ihn aufnahm und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. 1. Johannes 3, Vers 1. Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erzeigt, dass wir Gottes Kinder heißen sollen und es auch sind. Und Jesus ist der, der uns den Weg zu Gott, dem Vater, geebnet hat und uns die Vater-Kind-Beziehung, die Vater-Sohn, die Vater-Tochter-Beziehung ermöglicht hat. Jesus selbst sagt in Johannes 14, Vers 6, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand, auch nicht einer, kommt zum Vater außer durch mich. Jesus ist quasi der erste Sohn Gottes. Und wir anderen hier, wir Männer und Frauen, wir sind Kinder, die nachfolgenden Kinder Gottes. Jesus war der Erste, der Erstgeborene. Und der starb damals am Kreuz, um für uns die Tür zum Vaterhaus Gottes aufzumachen. Wir können jetzt über Jesus und mit Jesus zurück zum Vater kommen. So wie der verlorene Sohn im Gleichnis. Jesus kam auf die Erde, aus Gottes Vaterhaus raus, um uns Gott als liebenden Vater vorzustellen. Und ich finde, ganz besonders ist ihm das gelungen in diesem Gleichnis, was wir vorhin gelesen haben. Da hat Jesus sich wirklich selbst übertroffen und uns seinen Vater so vorgestellt, wie er wirklich ist. Gott ist unser Vater. Ich habe manchmal den Eindruck, dass diese Tatsache nicht wirklich in unseren Herzen drin ist, sondern dass das nur Wortbekenntnisse sind, die man gehört oder gelernt hat. Wir glauben an Gott, den Vater, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Was sagt denn uns das? Wir glauben an Gott, den Vater. Das ist nicht in unserem Herzen drin, wenn wir das so runternuscheln. Vater, Gefühle. Oder Gefühle gegenüber dem Vater zu entwickeln, das ist was ganz anderes, als so ein Bekenntnis runterzuleiern. Manchmal haben wir nicht mehr zu sagen, als so ein Lippenbekenntnis. Dabei ist gerade dieses Gleichnis, was wir gehört haben vom liebenden Vater Gott, ein Beispiel dafür, wie Jesus versucht, uns Gott, seinen Vater, als liebenden Vater vorzustellen. So wie Jesus uns hier Gott vor die Augen malt, so ist Gott. In den 10 Geboten in 2. Mose 20 verbietet Gott, dass wir uns ein Bild von ihm machen. Und das hat auch heute noch seine Berechtigung. Und ich kann euch auch begründen, warum das so ist. Weil wenn wir uns Bilder von Gott machen, sind die generell irgendwie unzureichend, fehlerhaft. Wie wir uns Gott vorstellen, ist unzureichend und fehlerhaft. So sollen wir Gott nicht in unserem Herzen, in unserem Kopf behalten. Es geht nämlich nicht darum, wie wir uns Gott vorstellen, sondern es geht darum, wie er sich bei uns vorgestellt hat. Und das ist ein Unterschied. Und wie hat Jesus uns den Vater beschrieben? Und jetzt müssen wir zurück zum Gleichnis kommen. Ihr erinnert euch, was ich vorgelesen habe. Jetzt kommt Beschreibung A. Lukas 15, Vers 20. Da beschreibt Jesus seinen Vater. Der Sohn war noch weit entfernt, als sein Vater ihn kommen sah. Voller Liebe und Mitleid lief er seinem Sohn entgegen, schloss ihn in die Arme und küsste ihn. So hat Jesus seinen Vater beschrieben. So hat er uns, unseren Vater, beschrieben. Wenn früher in der antiken Welt jemand noch zu Lebzeiten des Vaters sich das Erbe auszahlen lassen wollte oder auszahlen ließ, war das eine schlimme, demütigende Beleidigung für den Vater. Und eigentlich bedeutete das, du bist tot für mich, du bist für mich gestorben. Damals hatte der Vater das Recht, den Sohn deshalb mit Schimpf und Schande wegzujagen. Kraft der Autorität der Vaterschaft, mit dem Segen der damaligen Gesellschaft war das nicht unüblich. Aber Gott, der Vater, den Jesus uns beschreibt, reagiert anders, als es damals üblich war. Und das ist die Überraschung Nummer eins. Er, der Vater, gibt in dieser Beispielgeschichte das Erbe raus an einen Sohn, der sich gerade von ihm löst, der sich von ihm trennen will. Aus Respekt vor der Persönlichkeit des Sohnes nimmt er sich und sein Recht zurück. Der Vater. Gott gibt das Erbe raus im übertragenen Sinne jetzt an eine Menschheit, die Gott nicht achtet oder die Gott sogar verachtet und die ohne Gott leben will. Der Sohn in der Beispielgeschichte erlebt dann recht bald, dass die Abschaffung oder Abstreifung der väterlichen Fesseln und der Traum von seiner grenzenlosen Freiheit und Selbstbestimmung ein undurchdachter Traum war, ja vielleicht sogar ein Fehler. Der Sohn hat sich selbstbestimmt in aller Freiheit in die Gosse manövriert, ist bei den Schweinen gelandet und darf nicht mal den Schweinefraß essen. Statt sich selbst zu verwirklichen, hat sich dieser junge Mann in eine unheilvolle Abhängigkeit begeben. Statt Größe zu entwickeln, hat er sich irgendwie zurückentwickelt als zum Knecht, der nichts zu essen hatte, dem es schlecht ging. Er kann sich nicht mehr frei entscheiden, weder was er essen will, noch wo er hingehen will. Er ist am Tiefpunkt des Lebens angekommen. Und dann erinnert sich dieser junge Mann: Ich hatte ein Zuhause. Ich hatte einen Vater. Ich gehöre hier, wo ich bin, eigentlich gar nicht hin. Ich will zurück zu meinem Vater. Und diese Sehnsucht, ich will zurück zu meinem Vater, ich will zu meinen Wurzeln, ich will dahin, wo ich herkomme, wo ich hingehöre. Diese Sehnsucht trägt jeder in sich. Bei dem einen ist diese Sehnsucht irgendwie noch verschüttet, bei dem anderen ist sie schon aufgebrochen. Aber wenn unser Stolz gebrochen genug ist, sind wir bereit, umzukehren. Und da kommt die zweite Überraschung beim Umkehren. Der Vater und der Sohn begegnen sich. Und was passiert da? Da kommt kein: Siehste, mein Sohn, ich hab's dir doch gesagt. Hättste mal auf mich gehört. Nein, der Vater reagiert nicht reserviert, auch nicht böse und auch nicht selbstgerecht. Nein, der Vater tatsächlich hat die ganze Zeit auf diesen Augenblick gewartet und gehofft, dass dieser Augenblick kommt. Und jetzt ist der Augenblick da. Der Rückkehrer steht vor ihm. Und der Vater rennt ihm entgegen, fällt ihm um den Hals. Er küsst ihn ohne Ende, obwohl er nach Mächer Schweinerei stinkt, der Sohn. Nach Sünde stinkt. Gott, der Vater, hat keine Angst, sich dreckig zu machen. So kann nur einer lieben. So kann nur einer verzeihen. In 1. Johannes 4, Vers 16 steht eine Wortgruppe drin. Da steht, Gott ist Liebe. Gott ist die Liebe in Person. Er lässt Gnade vor Recht ergehen, das will er. Darauf hat er die ganze Zeit gewartet, dass er das so machen kann mit seinem Sohn. Gott, ein Vater, der den Sünder als Sohn annimmt. Gott, ein Vater, der die Sünderin als Tochter annimmt. Der getrieben von Liebe seinem schmutzigen Sohn entgegenrennt, ihm öffentlich mit Liebe überschüttet und ihn drückt, ganz dicht, ganz eng. Entspricht das dem Vaterbild, das wir von Gott haben? Und jetzt kommt Beschreibung B. Lukas 15, Vers 28. Da steht, da wurde der ältere Bruder zornig und wollte nicht ins Haus gehen. Sein Vater kam heraus und redete ihm zu. Der verlorene Sohn, von dem wir gerade geredet haben, der hatte einen Bruder. Der Vater hatte also zwei Söhne, wie wir merken. Einer, der verloren war und alles falsch gemacht hat. Der Vater hatte aber auch einen Sohn, der in Sicherheit war, im Vaterhaus war und der bisher alles richtig gemacht hatte. Und wir, die wir jetzt hier sitzen oder stehen, wir können uns jetzt überlegen, zu welcher Kategorie gehören wir denn? Ordnen wir uns eher dort ein, beim verlorenen Sohn, oder ordnen wir uns eher in der anderen Kategorie ein, bei dem Sohn, der bisher alles richtig gemacht hatte? Der ältere Bruder, der war schon immer überlegter. Er hat schon immer im Vaterhaus gelebt und auch gearbeitet. Er hat immer das Beste gegeben. Er war immer fleißig, war immer darauf bedacht, dem Vater Ehre zu machen, dem Haus Ehre zu machen. Er ist nie ausgebüxt und war nie undiszipliniert. Er war immer diszipliniert und hat alles richtig gemacht. Und er ist vergleichbar oder ein Bild mit Christen, die seit Jahren und Jahrzehnten im Vaterhaus sind und engagiert sind, die die ganze Zeit auf dem Acker des Vaters gearbeitet haben. Sie haben schon immer im Vaterhaus Gottes gelebt, in der Gemeinde, und halten die Wirtschaft am Laufen. Und nach jedem erledigten Auftrag kommt ein neuer zur Abarbeitung hinzu. Die Einstellung ist Dienstbereitschaft und Gehorsam. Aber im Lauf der Zeit kann es passieren, dass sich da so eine Einstellung des Knechtseins entwickelt. Da sagt man dann, das ist meine Aufgabe, das ist meine Berufung. Oder früher hat man gesagt, das ist mein Ruf. Oder ich diene gern. Es ist so viel zu tun und so wenig geschafft. Ich muss arbeiten. Wir leben im Vaterhaus, in der Gemeinde. Wir haben täglichen Umgang mit Gott. Aber unsere Beziehung zu ihm kann zu einer Arbeitsbeziehung degenerieren, die eher oberflächlich ist. Wir reden mit Gott, ja, aber wir reden mit ihm über die Arbeit und darüber, was wir tun sollen und wie wir es tun sollen. Wir organisieren in der Gemeinde Gottesdienste und Events, bereiten alles vor. Und wenn die Musik ertönt und das Fest losgeht, die Feier beginnt, bleiben wir draußen. Wir bleiben natürlich nicht wirklich draußen, wir sitzen natürlich mittendrin, aber innerlich sind wir draußen. Wir bleiben innerlich vor der Tür, weil wir denken, na, wir sind doch drin. Und insgeheim sind wir verbittert und verbiestert und leer und erleben, wie andere feiern können, die nichts dafür getan haben. Für uns scheint Gott keine Feier zu machen. Nee. Da bleiben wir doch lieber draußen und tun, was wir immer taten, arbeiten. Arbeiten, obwohl wir scheinbar eher wenig damit erreichen und uns noch mehr verausgaben. zumindest für uns erreichen wir nicht wirklich viel. Und ob man auf dem Acker wirklich was erreicht, das wird die Zukunft zeigen. Es geht immer nur mit der Arbeit weiter. Und in dieser Situation kommt die dritte Überraschung. Der Vater, den Jesus uns da beschreibt, verlässt die Feier und kommt zu uns raus. Er läuft uns nach, oder vielleicht läuft er uns auch entgegen, wie dem anderen Sohn, und sagt: Mein Kind, du bist doch immer bei mir gewesen. Äußerlich immer dabei, aber innerlich hast du abgehängt. Du bist nicht mehr von Herzen dabei. Du bist dabei aus Pflichtgefühl, aus Gehorsam. Du fühlst dich als Diener. Schau, ich enthalte dir doch nichts vor. Alles, was ich habe, ist auch deins. Lass uns reden. Dir gehört alles, genau wie mir. Ich will deinen Mangel beenden. Ich will ausfüllen, was leer ist. Du bist nicht mein Mitarbeiter, sondern du bist mein geliebtes Kind. Ich bin dein Papa. Hab mich lieb. Sieh mich an. Und sieh mich nicht nur als Vorgesetzten. Sieh mich an. Ich bin dein Papa. Und du bist mein Kind. Und kein Lohnarbeiter. Komm nach Hause. Setz dich an den Tisch. Erhol dich. Iss was. Trinke. Füll deine Tanks. Finde neue Kraft und neue Freude. Und Jesus beschreibt hier nicht nur einen Vater und seine zwei Söhne in diesem Gleichnis, sondern Jesus beschreibt Gott und seine Kinderschar. Und wer sind wir? Wir sind die Kinderschar. Gott hat seinen ersten Sohn Jesus auf diesen Planeten geschickt, damit er uns Gott, den Vater, als liebevollen Vater vorstellen soll. Der wahre Sohn erzählt vom wahren Vater. Die Jünger damals waren von dieser Vater-Sohn-Beziehung zwischen Gott, dem Vater, und Jesus, dem Sohn, so begeistert, dass sie Jesus bekniet haben: Herr, lehre uns, so mit Gott zu reden, wie du das tust. Und das macht Jesus dann exemplarisch. Dann fing er an mit dem Vater unser. In Matthäus 6, Vers 9. Unser Vater im Himmel, geht das los, das Gebet. Jesus stellt die Beziehung her zwischen den Jüngern, zwischen den Menschen und Gott. Jesus hat nicht gesagt, mein Vater im Himmel, sondern er sagte, unser Vater im Himmel. Jesus vermittelt diese innige Beziehung, die er zum Vater Gott hatte, auch an uns. Er lädt uns dazu ein Vater-Sohn, ein Vater-Tochter-Verhältnis zu Gott zu entwickeln. Und wenn man Jesus ansieht, dann sieht man den Vater. Und wenn man mit Jesus redet, hört man den Vater. In Johannes 10, Vers 30 steht drin: Ich und der Vater sind eins. In Johannes 14, Vers 9 steht: Wer mich sieht, der sieht den Vater. In Johannes 12, Vers 50 steht: Was ich rede, rede ich so, wie mir der Vater gesagt hat. Und in Johannes 5, Vers 19 steht: Der Sohn tut nichts von sich allein, sondern er tut das, was er den Vater tun sieht. Jesus ist das Wesen des Vaters in Person. Sie sind eins. Das heißt, der Vater ist uns in Jesus entgegengetreten, als er auf die Erde kam. Und als Jesus am Kreuz die Arme breit machte, breitete der Vater seine Arme aus, um uns darin aufzunehmen. Weil er uns liebt. Weil wir von ihm kommen, weil wir von ihm gemacht sind. Und von Ewigkeiten her hatte Gott den Plan, dich zu machen und mich zu machen. In Epheser 1, Vers 4 steht: Vor der Erschaffung der Welt hat Gott uns aus Liebe dazu bestimmt, vor ihm heilig und frei von Schuld zu sein. Das Universum war noch nicht, da hat Gott schon den Plan gehabt, dich zu machen und mich zu machen. Und er wusste damals auch schon, bevor das Universum überhaupt existent war, wie wir aussehen, was wir machen und wie wir uns entwickeln. In Jeremia 1, Vers 4 steht: Ehe ich dich im Mutterleib bildete, habe ich dich erkannt. Und in Jeremia 31 steht drin, ja, mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. Es ist also tatsächlich so, wir sind nicht nur Arbeitskräfte im Reich Gottes, Knechte, Arbeiter, die ihre Pflicht zu erfüllen haben, sondern wir sind Kinder Gottes, wir sind Söhne und Töchter. Wir könnten ganz der Papa sein. Und so wie wir gemacht sind, so wie wir aussehen, hat das seinen Sinn. Gott wollte mich so, wie ich bin, und Gott wollte dich so, wie du bist. Und beim Vater sind wir zu Hause. Er ist unser Zuhause. Nie ist es ihm wichtiger, dass wir etwas für ihn tun, als dass wir einfach nur bei ihm sind und ihn lieben. Ich erinnere jetzt nochmal an diese Geschichte, an diesen Bericht von Maria und Martha. Ihn zu lieben, Beziehung mit dem Vater zu leben, das ist unser erster Lebenssinn. Das lernt man in keiner Schule. Das kann man nur erfahren, wenn man das genau so erlebt. Wenn wir Gott lieben als Vater, als unseren persönlichen Vater, dann ist das unser erster Lebenssinn. Die Beziehung zu Gott ist unser Leben. Beziehung geht vor Leistung. Und wenn in 1. Johannes 4, Vers 16 steht, Gott ist Liebe, dann bedeutet das, dass er uns mit dieser Liebe liebt. Wir sind nicht mehr allein draußen auf dem Acker der Gemeinde des Reiches Gottes. Wir haben ein Zuhause im Bauernhaus. An Gottes Tisch ist immer ein Platz für uns frei. Wir müssen nicht die ganze Zeit auf dem Acker umackern, Unkraut jäten oder irgendwas einpflanzen. Ist gar nicht nötig. Wir können uns auch zu Hause an den Tisch setzen und die Beine unter Gottes Tisch ausstrecken. Bei ihm zu sein, in Gemeinschaft mit ihm zu leben, ist der wahre Sinn unserer Existenz. Das behaupte ich, weil ich es weiß, dass es so ist, weil ich es selber so erlebt habe. Beziehung mit Gott zu leben, ist der Sinn unseres Lebens. Dazu hat Gott uns gemacht, Beziehung mit ihm zu haben. Nicht die Arbeit. Er ist die Quelle allen Seins. Ihm gehören wir. Mit diesem Vater, mit diesem Vorbild, mit diesem Helfer, mit diesem Beistand, mit diesem Meister, mit diesem Ratgeber können wir alle Höhen und Tiefen unseres Lebens meistern. Mit allem können wir zu ihm kommen. Und dazu lade ich euch alle ein. Werdet Kinder Gottes. Baut die Beziehung zu ihm auf. Macht es wie der verlorene Sohn. Kehrt einfach um. Macht euch auf. Kehrt zurück zu Gott. Oder wer wie der andere Sohn einer ist, der die Beziehung zu Gott irgendwie verloren hat vor lauter Arbeit und bloß noch oberflächlich irgendwie am Glauben dran ist. Lasst uns alle umkehren und an den Tisch kommen. Unsere Beine unter dem Vatertisch Gottes ausstrecken und zu Hause bei ihm sein. Dazu lade ich euch ein. Und die Worte Gottes sind nicht nur Worte, sondern die sind Kraft. Die bewirken was. Lange Rede, kurzer Sinn. Gott ist die Liebe. Und nur aus dieser Liebe können wir leben. Und dazu lade ich euch ein. Kommt zum Vater. Kommt nach Hause. Amen.